Die erste Sitzung ist eigentlich immer eine ordentliche Fußanalyse, ein Fußassessment, wie wir es in der Methode, in der Greenberg-Methode nennen, weil natürlich, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist, so ist auch jeder Fuß anders. Aber wir haben zumindest eine Ahnung, wie gewisse Bereiche ausschauen sollten, sich anfühlen sollten, wie die Temperatur ungefähr sein sollte. Und all das, was davon abweicht, gibt mir einen Hinweis darauf, wo ich hinschauen soll.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Füße haben viel zu erzählen. Über Blockaden, erlebte Belastungen, aber auch über Potenziale. Eine Fußanalyse steht daher am Beginn jeder Greenberg-Behandlung. In dieser Folge verrät die Wiener Greenberg-Praktikerin Waltraud Brenner, wie man mit der ganzheitlichen Methode Schmerzen und Stress beseitigen und Regenerationsprozesse im Körper fördern kann.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, der Frühling steht mit einem Fuß schon in der Tür, obwohl es heute in Strömen schüttet. Ich habe mir da gerade eine Tasse Ingwertee vorbereitet, damit ich gesund bleibe, weil ebenso vor der Tür steht unser großes Event, Kunst der Balance, am 20. April in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Und unser Line-up wird immer spektakulärer. Der international renommierte Yogalehrer und YouTube-Star Marcel Clementi wird im 20 Meter hohen Prunksaal einen mitreißenden Yoga-Flow zum Mitmachen vorführen, eine Weltpremiere. Und Star-Autorin Ildiko von Kürti, eine der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellerinnen, wird von Hamburg ebenfalls nach Wien anreisen, aber dazu demnächst auch an dieser Stelle mehr. Ja, und auch mein heutiger Gast wird bei unserem Event dabei sein, das dieses Jahr unter dem Motto Neustart für Körper und Seele steht. Ganz herzlich willkommen, Waltraud Brenner.
Hallo, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein.
Ich freue mich auch total, liebe Waltraud, weil wir kennen einander ja schon ziemlich lange von ganz anderer Seite.
Ja, genau.
Du bist heute im Studio der Verlagsgruppe News und du kennst diese Räumlichkeiten, weil bevor du dich zur Greenberg-Praktikerin ausbilden hast lassen, wir werden darüber noch ganz ausführlich sprechen, warst du in der Medienbranche tätig und hast dort eine wirklich beeindruckende Karriere gemacht. Du hast als Managing Director zwei Magazine geleitet, warst in einer sehr schnellen und ja manchmal vielleicht auch sehr oberflächlichen Glamour-Welt zu Hause, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und dann hat dein Leben eine 180-Grad-Wende genommen. Aber erzähl doch selbst, Waltraud, was passiert ist. Ja. Und wann?
Wo soll ich anfangen?
Wo fangst du an?
Ja. Ja, vielleicht fange ich wirklich gleich bei der Medienbranche an. Da bin ich mit Ende 20 irgendwie mit Zufall reingeschlittert, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Bin ich da gesessen, hatte ein Bewerbungsgespräch und sie haben gesagt, okay, fang an. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, ich habe keine Ahnung über die Medienbranche und die Agenturen und ich weiß es nicht. Ich habe mich gefühlt wie Sisyphus vor einem riesigen Berg voller Informationen, die ich noch in mich reinsaugen muss. Aber ich habe mich reingetigert und habe, ja, manche würden sagen, eine Bilderbuchkarriere hingelegt. 3 Jahre später war ich schon in der Anzeigenleitung. Weitere 10 Jahre später habe ich 2 Magazine geleitet und im Nachhinein war es gar nicht so Ehrgeiz, der mich getrieben hat, sondern eines, glaube ich, meiner ältesten Glaubenssätze, Muster, ja, wie ich dann in der Ausbildung gelernt habe, die mich angetrieben haben.
Und was war das? Was war das für ein Glaubenssatz?
Ich komme aus einer Bauernfamilie. Wir sind 6 Kinder und meine Eltern haben immer gearbeitet. Ja, was einerseits dazu geführt hat, dass wir eine sehr freie Kindheit hatten, sehr früh sehr selbstständig auch um uns selbst kümmern mussten. Aber wir haben auch mitbekommen, wie wichtig es ist, hart zu arbeiten, alles zu geben. Weil nur dann bekommst du Anerkennung.
Ich glaube, ich meine, das ist natürlich, wenn du mit 5 Geschwistern aufwachst, wahrscheinlich nochmal was anderes, aber das prägt so viele in unserer Generation,
ja,
oder?
Absolut.
Dieses leiste was, dann bist du wie jemand und vor allem dann wirst du gemocht.
Absolut.
Das,
ja.
Also ich kenne das auch. Ich kenne das auch von ganz vielen Freunden und Bekannten. Ich finde, dass die jetzige Generation das anders lebt und auch, dass die auch anders gesehen wird. Aber ich glaube, das steckt ein bisschen viel in uns. Aber ich will jetzt da gar nicht zu sehr drauf eingehen, sondern möchte noch wissen, wie es bei dir weitergegangen ist.
Ja. Also ich habe mich ehrlicherweise immer ein bisschen verbiegen müssen für diesen Beruf. Mhm. Ja, aber ich habe die Dinge...
Verbiegen jetzt warum?
Weil ich weder materialistisch veranlagt bin und der Beruf ist, da geht es um wahnsinnig viel Geld. Da geht es um wahnsinnig hohe Ziele, die erreicht werden müssen. Und das war, am Anfang habe ich mich gefühlt, als wäre ich in Monopoly. Das war so surreal, diese Beträge, diese Termine und Präsentationen vor Agenturen und Kunden. Also ich habe wirklich gebraucht, da reinzukommen, aber eben mein Antrieb hat das Seinige dazu getan. Ich war relativ schnell gut drinnen und habe meinen Weg gemacht und auch die Dinge gefunden, die mir Spaß gemacht haben. Mhm. Nur je höher man aufsteigt auf dieser Leiter, desto weniger Zeit hat man plötzlich für die Dinge, die einem irgendwann Spaß gemacht haben. Desto mehr Administration, desto mehr Politik wird es auch irgendwie. Man muss sich dann um Dinge kümmern, die weniger Spaß machen. Und solange das irgendwie einigermaßen im Balance sein kann, ist es wunderbar. Nur ich habe irgendwann gemerkt, oder sagen wir so, mein Körper hat mir versucht zu erklären, du bist nicht glücklich. Mhm. Ja, schau mal, wie es dir geht.
Wie hat er dir das erklärt?
Mit so kleinen Schwindelepisoden. Ja, im Jahr 2019 ist es so langsam losgegangen. Aber da, wo ich herkomme, da funktioniert man. Da geht man nicht wegen jedem Putz zum Arzt. Ja, da macht man einfach weiter, putzt sich ab und los geht's. Und Ende 2019 hat mein Körper dann das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt genug Winke mit diversen Zaunpfählen gegeben. Es wird Zeit, dir zu zeigen, wer der Chef ist. Und der Chef ist der Körper. Der wollte einfach nicht mehr. Und ich
das heißt, das ist dir dann, du bist in so eine Art Burnout dann gerutscht? Oder?
Ich glaube, es war der sehr klare Schuss vom Bug, der mich davor bewahrt hat, ins komplette Burnout zu gehen. Mhm. Es war einfach, ich bin in meinem Büro gesessen, habe einen Termin vorbereitet mit der Geschäftsführung. Und auf einmal habe ich mich gefühlt wie diese Fische auf der Beringsee, die irgendwelche Krabben rausholen. Als würde ich in einer Nussschale sitzen, auf hoher See und meterhohe Wellen schmeißen mich hin und her und ich habe die komplette Kontrolle über meinen Körper verloren. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben nach Hilfe geschrien. Oder ich habe auch nie nach Hilfe gefragt, wenn ich ehrlich bin. Ja? Aber da habe ich das erste Mal, ich glaube, Hilfe geschrien, weil
war
ich so
eine
Angst hatte.
Panikattacke?
Ja, ich habe eine komplette Panikattacke mit ausgefasst, weil ich mich so nicht kannte. Mhm. Und ich bin dann auch, das hat mir dann auch meine erste Fahrt in einem Krankenwagen beschert, muss man auch einmal erlebt haben offensichtlich, habe ich jetzt abgehakt. Ich bin in der Schwindelambulanz gelandet und darauf folgend habe ich wochenlang alle möglichen Ärzte besucht und alle möglichen Untersuchungen über mich ergehen lassen. Blutabnahmen, Röntgen, Ultraschalls, was weiß der Teufel, alles Mögliche. Und am Ende habe ich zwei Sachen gewusst. Erstens, ich bin medizinisch pumperlgesund. Und zweitens, ich habe ein schönes Gehirn. Wahrscheinlich eines der lustigsten Komplimente, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. In dem
Schön
Fall von einem Arzt.
Im Sinn von, da ist alles in Ordnung,
ja,
oder?
Genau, ja. Aber vielleicht auch vor mir, ich weiß es nicht. Das war ein Arzt, der hat
das schön gewunden, deine Hirnwindungen.
Genau, nein, ja.
Aber das ist ja genau das, was man sich eigentlich vielleicht gar nicht wünscht, so eine Diagnose. Es geht dir sau schlecht und dann hörst du, es ist alles in Ordnung.
Ja.
Da sind wir jetzt genau in der Psychosomatik, oder?
Absolut, 100%.
Genau, und ich nehme mal an, so bist du zur Greenberg-Methode gekommen, oder?
Die Greenberg-Methode habe ich tatsächlich einige Jahre davor schon einmal wegen einem anderen Thema ausprobiert. Das hat meine Freundin geraten. Ich bin dann aber darauf folgend 9 Wochen lang in Krankenstand gegangen und habe unter anderem die Zeit genutzt, um mich im Kopf zu sortieren, mein Leben irgendwie zu beleuchten, wie ist der Status quo, wo stehe ich, wo soll es hingehen. Ja. Mhm. Und habe dann auch diese Praktikerin wieder kontaktiert. Es war dann Lockdown Nummer 1 und es war nicht möglich, mit Berührung zu arbeiten. Die Greenberg-Methode ist ja eigentlich eine Körper- und Berührungstherapie. Mhm. Allerdings hatte ich im Glück, dass ich schon einige Sitzungen hatte und auch dementsprechend es mir möglich war, dass ich auch über verbale Anleitung mich darauf einlassen konnte. Wir haben telefoniert, wir haben Online-Sitzungen gemacht, wir haben Übungen gemacht und ich habe das...
Entschuldige, dass ich da nachfrage, aber mit Maske wäre das nicht gegangen?
Nein, damals nicht.
Ah, okay.
Körpernahe Dienstleistungen waren, glaube ich, erst im Lockdown Nummer 3.
Das so vergessen,
ja, ja.
Wie schlimm das eigentlich war.
Das war ganz schlimm. Also ich habe viele Kollegen oder Kolleginnen gehabt, die sehr, sehr damit gehadert haben. Aber auf der anderen Seite hat es auch eine neue Richtung in der Methode gegeben, nämlich Aufmerksamkeit nicht nur über Berührung, sondern auch über Anleitung und sehr viel Spüren, ja, auch über Zoom oder so ja, zu machen. Und es hat geholfen, mich wieder dahin zu bringen, wo ich hin muss in meinen Körper.
Okay, du hast mir eingangs kurz erzählt, das war eben eine berufliche Krise offensichtlich, wo du gemerkt hast, das passt nicht mehr für mich, die aber auch mit einer privaten Krise einherging. Also genau. War beziehungsmäßig auch wahrscheinlich gerade nicht einfach, oder?
Ja, es ist vieles zusammengekommen. Mhm. Viel Druck, viel Stress. Es war ein Strategiejahr im Beruf, wo ich nicht alle Entscheidungen gut geheißen habe.
Entschuldige, dass ich da unterbreche, aber ich finde das insofern auch so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass so rund um diese Pandemie damals viele, das war für viele eine Zäsur, auch zu sagen, so geht mein Leben nicht weiter. Da haben sich viele neu orientiert. Mhm. Du hast es eben besonders stark gespürt. Mhm. Aber wie ging es weiter?
Ja, bei mir ist es in Wahrheit schon vorher losgegangen, also bevor ich wusste, was da auf uns zukommt. Ja. Ich habe auch gespürt, dass es in meiner Ehe kriselt zu der Zeit, obwohl wir waren irgendwie nur noch Mitbewohner, beste Freunde, sind wir bis heute geblieben. Aber damals war es irgendwie, ja, ich habe den Halt verloren. Und genau das braucht man eigentlich, wenn man Schwindel hat. Eine gute Erdung, einen Anker. Ja? Mhm. Und der ist unser Körper.
Du formulierst das so schön aus der psychosomatischen Ebene. Ja,
absolut, ja. Ich war einfach nur im Kopf beschäftigt. Ja. Und der hat sich dann irgendwann verabschiedet, wie ein UFO, das sich getrennt hat vom Rest. Und das schwebt halt irgendwo zwischen Himmel und Erde und schwankt und wird halt dann relativ leicht einmal von einem Windstoß durch die Gegend gepustet. Und man hat einfach nichts, wo man sich anhalten kann. Und da hat mir die Greenberg-Methode einfach wieder geholfen, zurückzufinden. Mich zu erden, meinen Körper zu spüren und mich auch dahin gebracht, dass ich mir gedacht habe, ich melde mich an zur Ausbildung. Mhm. Das war eigentlich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich habe zwei Möglichkeiten, wie es in meinem Leben weitergehen kann. Entweder ich finde einen Weg, dass ich mit dem, was im Beruf, in meinem damaligen Beruf einfach auf mich zukommt, besser umgehen zu lernen, oder ich muss was anderes machen. Mhm. Und so oder so, die Greenberg-Methode hat mich einfach fasziniert und ich wollte einfach wissen, wie funktioniere ich, wie ticke ich, wie kann ich mich auch selbst unter Kontrolle halten, weil das war ja damals
super. Wie lange
super
dauert dann wichtig. Die Ausbildung zur Greenberg-Praktikerin?
3 Jahre, ja, also als ich die Ausbildung gemacht habe, war es so, dass wir pro Jahr 4 Intensivwochen hatten und es ist eine sehr praxisorientierte Ausbildung. Man lernt in einer Woche wahnsinnig viel, man bekommt Demonstrationen, man arbeitet mit Kollegen, erfährt und gibt und dann geht es in den Alltag und man muss eigentlich schauen, dass man so viele Füße und Menschen wie möglich zwischen die Finger bekommt, um zu üben, um zu trainieren, um Erfahrungen zu sammeln und so baut sich Woche für Woche diese Ausbildung auf. Ja? Und für mich war es so, ich habe nicht gewusst, ob das wirklich etwas sein kann, dass ein Plan B beruflich wird. Ja? Ich hatte keinerlei Erfahrungen, wie es ist, mit Füßen zu arbeiten. Ich meine, wer mag Füße außer Fetischisten? Ich kenne fast niemanden, der was damit anfangen kann. Oder Körper berühren. Ich war so weit davon entfernt, mit allem, was ich davor erlebt oder gemacht habe, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ob das wirklich was für mich ist. Aber ich wollte wissen, was ist da dahinter? Mhm. Und nach der ersten Ausbildungswoche war mir klar, das ist extrem faszinierend. Das ist so, da ist was dahinter, das mir gefehlt hat die letzten Jahre.
Da aber das ist ja noch einmal ein Unterschied, ob ich selbst von einer Methode profitiere oder ob ich sage, ich möchte das jetzt auch machen, um anderen zu helfen. Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Hast du dann den Job, ja, du hast ihn gekündigt, den Job in der Medienbranche?
Ich habe 2 Jahre tatsächlich meinen Urlaub geopfert für diese Intensivwochen und habe es geschafft, mir freitags freizuschaufeln, um mit Klienten zu arbeiten. Weil ich gewusst habe, wenn ich mit in den Raum nicht schaffe, dann frisst mich der andere Job wieder auf.
Also du hast eine Zeit lang beides gemacht.
Genau. Ja, ich bin zurückgegangen nach 9 Wochen Krankenstand. Es ist mir gut gegangen. Ich bin wieder zu meiner Kraft gekommen. Und es war einfach auch wieder schön, mit meinem Team zu arbeiten. Und Corona hat es auch bedingt, dass wir ein bisschen mehr Ruhe hatten von Strategie oder anderen eher so zeitfressenden Dingen.
Das stimmt,
ja. Ich konnte wieder
Homeoffice etabliert worden. Ja. Ja, bin ich heute noch extrem dankbar dafür. Für 1-2 Tage die Woche Homeoffice.
Ja, 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 auf jeden Fall. Ja,
passiert, das hat viel geändert. Was vorher unvorstellbar war. Hast du dich dann privat auch getrennt?
Ja, es ist, ehrlicherweise war ich, wie ich in den Krankenstand gegangen bin, haben wir uns schon für eine Trennung entschieden, weil es irgendwie klar war, dass wir bessere Freunde als ein Ehepaar sind.
Mhm. Und wie also gesagt, du hast dich auch hier befreit eigentlich.
Ja, ich habe wirklich irgendwie alles umgedreht in relativ kurzer Zeit. Und mit Anfang 40, man könnte sagen, es ist vielleicht eine Midlife-Crisis, aber ich glaube, das war genau die richtige Zeit, um zu überlegen, was mache ich mit dem restlichen Leben. Und diese Sehnsucht, einfach etwas Sinnvolles zu machen, die ist einfach mehr und mehr gewachsen in der Zeit, wo ich noch in meinem alten Job war. Es ist sich dann irgendwann nicht mehr ausgegangen. Dieses sehr oberflächliche, sehr Businesswoman, Erfolgsbla, Welt. Und freitags bin ich dann irgendwo in einem Studio eingemietet gewesen, habe Füße geknetet und mit Menschen gearbeitet, an deren echten Problemen, an echten Sorgen, an echten Themen. Ja. Und das war ganz anders.
Ich verstehe das sehr, sehr gut und kann das auch insofern so gut nachvollziehen, weil, wie ich in der Medienbranche begonnen habe, das ist ja 30 Jahre fast her, ja, 30 Jahre. Und ich hatte eigentlich auf Lehramt studiert und habe auch eine Zeit lang tatsächlich diese beiden Berufe kombiniert, wo ich in der Medienbranche Schlussproduktion bis nach Mitternacht am nächsten Tag in der Klasse stehen. Und das sind so 2 verschiedene Welten. Die eine mit menschlichen Bedürfnissen, die andere, wie du sagst, eine relativ oberflächliche Medienbranche. Ja. Ich habe mich aber dann für die andere entschieden. Und bin auch glücklich damit. Ja. Also es heißt ja nicht immer quasi, dass man, das ist halt auch eine Typsache. Aber um vielleicht jetzt noch näher in diese Greenberg-Methode einzutauchen, die wirklich sehr faszinierend ist. Ich durfte sie ja bei dir auch mal ausprobieren.
Genau.
Genau. Ich finde, man kann sie sehr schwer beschreiben. Man muss sie wirklich fast fühlen. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Körpertherapie. Und sie wird ein bisschen so auch in die Nähe gebracht, mit anderen oder in Verbindung gebracht mit anderen Körpertherapien, wie zum Beispiel Akupunktur, Alexander-Technik, kraniosakrale Therapie, Shiatsu oder auch Osteopathie. Du hast eine Praxis im 11. Bezirk, noch und du übersiedelst aber demnächst, hast du mir verraten.
Ja, die Baustelle läuft gerade im 3. Bezirk. Ja.
Genau, das wird dann so eine Gemeinschaftspraxis
von
Greenberg-Praktikern.
Absolut, wir starten als Greenberger Partie, allerdings wer weiß, was vielleicht sonst noch oder wer sonst noch zu uns dazu stoßt.
Und nur um das jetzt schön abzuschließen, auch die Klammer, seit wann bist du jetzt unter Anführungszeichen nur mehr Greenberg-Praktikerin, also machst das ausschließlich?
Also ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren selbstständig und habe eben auch eine kleine Praxis für mich alleine gehabt und bin jetzt eigentlich extrem froh, einerseits die Erfahrung gemacht zu haben, selbstbestimmt sich einzuteilen zu machen und zu tun, wie man möchte. Aber ich freue mich sehr auf ein Miteinander wieder. Ja, ich habe immer in einem Team gearbeitet, egal in welchem Beruf ich war. Und dieser Austausch und einfach mal kurz zusammenzusitzen, einen Kaffee zu trinken, zu plaudern, oder auch gemeinsam irgendwelche Projekte oder Ziele zu verfolgen, das ist mir ein bisschen abgegangen. Mhm. Und das wird einfach wieder richtig schön, weil die drei Kolleginnen, also ich arbeite dann mit einer Kollegin und zwei Kollegen der Methode, die ich schon kenne, wo ich weiß, worauf ich mich einlasse. Jeder hat so seine Stärken und das wird einfach eine schöne Sache, ja.
Aber wenn ich da jetzt vier Grinberg-Praktiker und Praktikerinnen eben habe, wie finde ich da die richtige für mich? Beziehungsweise du hast mir mal erzählt, dass immer die Menschen auch zu dir kommen, die irgendwie die auch verdient. Dich, na, die man verdient, und, aber wo du auch noch was lernen kannst. Das ja. fand ich so spannend. Ja. Weil ich habe dich, glaube ich, gefragt, na, ist das nicht Konkurrenz im eigenen Haus, ja, wenn genau, da jetzt vier ja. Grinberg-Praktiker sind, und du hast das ganz anders gesehen.
Genau, ich sehe es wirklich anders, weil wir ganz unterschiedliche Typen sind in unserem Charakter, auch in der Art, wie wir arbeiten. Wir haben zwar alle dieselbe Ausbildung genossen, aber in Wahrheit hat jeder ja sein Leben schon mit seinen Erfahrungen, die er damit reingebracht hat, seinen Charakter ausgebildet, seine eigene Art von Humor oder Ernsthaftigkeit. Mhm. Und dementsprechend ist auch jeder ganz anders in seiner Arbeit und in seinem Wirken. Und ich glaube, das macht dann einfach auch sehr viel aus, wo man sich dann gut wohlfühlt.
Mhm. Also, und welche Patienten, darf man ja nicht sagen, ist ja keine Heilmethode, genau. Welche Klienten und Klientinnen ziehst du da speziell an?
Also,
welche Probleme haben die?
Komischerweise sehr viele Menschen, die auch mit Stress zu tun haben, die viel Druck in der Arbeit haben, schlecht schlafen, sehr viel im Kopf sind, sehr viel Kontrolle in ihren Mustern haben, sich schlecht fallen lassen können. Mhm. Also alles das, was mir auch selbst den Spiegel vors Gesicht haltet, wo ich schon viel an mir selbst auch gearbeitet habe und wo ich auch die Chance habe, mit jedem meiner Klienten mitzutrainieren, auch meine eigenen kleinen Dämonen in Schach zu halten. Mhm. Und natürlich kommen auch ganz andere Themen daher. Aber ein Großteil, ich bin dann immer wieder verwundert, ja, da kommt dann ein Schwall. Von 8 Klienten haben 6 Tinnitus. Das hatte ich zum Glück nicht, aber Schwindel ist dann meistens mit dabei, was ja auch mein Thema war. Und das sind dann schon sehr komplexe Themen, wo man wirklich viel Kopfarbeit auch braucht, aber auch Gespür, was ist da eigentlich dahinter? Weil auch wenn 6 Menschen Tinnitus und Schwindel haben, so ist der Auslöser bei jedem sehr individuell. Ja? Mhm. Und das ist einfach auch etwas, was die Methode ausmacht. Wir versuchen den Menschen nicht in eine Schublade zu stecken, sondern versuchen ihn so komplett und ganzheitlich wie möglich zu erfassen. Wir fragen ihn nach seiner Vergangenheit, wir schauen uns die Füße an und bekommen irgendwie so eine Ahnung, wo wir Fragen stellen sollen. Also wir versuchen, das Bild so klar und komplett wie möglich zu bekommen, einfach um auch die individuelle Strategie dann für diese Person, für diesen Klienten zu finden. Ja.
Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, also aber auch, wenn jemand zum Beispiel eben unter Verspannungen leidet. Ich glaube, Ängste, Migräne sind ein großes Thema. Ja. Panikattacken natürlich auch. Angst. Bandscheibenvorfälle habe ich aber auch so. Eben Erschöpfung, Schlaflosigkeit, also typische Stresssymptome. Genau. Aber auch so ein bisschen so in der Frauenheilkunde, also Regelschmerzen.
Ja, Klassiker.
Klassiker, aber auch Allergien. Also man kann da eigentlich fast alles gut behandeln.
Genau.
Ja. Was ich so spannend finde, du hast mir erzählt, also man beginnt ja mit einer Fußanalyse und du sagst, man kommt relativ schnell auf den Punkt. Vielleicht beschreib uns da, was machst du da am Anfang mit deinen Klienten und auf welchen ergibt sich dieser Punkt über das, was du spürst, oder stellst du da Fragen? Weil wir haben ja gesagt, also quasi die Grinberg-Methode, unser Klammerbegriff ist, wo stehe ich im Leben? Und das siehst du eben schon sehr, sehr bald an den Füßen.
Genau.
Erzähl da mal von diesem spannenden Anfang.
Genau, die erste Sitzung ist eigentlich immer eine ordentliche Fußanalyse, ein Fußassessment, wie wir es in der Grinberg-Methode nennen. Mhm. Weil natürlich, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist, so ist auch jeder Fuß anders. Aber wir haben zumindest eine Ahnung, wie gewisse Bereiche ausschauen sollten, sich anfühlen sollten, wie die Temperatur ungefähr sein sollte. Und all das, was davon abweicht, ja, gibt mir einen Hinweis darauf, wo ich hinschauen soll.
Also ja, alles, was vom Normfuß sozusagen, von Normfuß
ja, ja, also abweicht. Grob gesehen, ja, ja, es ja, ist, wenn also zum Beispiel, nehmen wir her die Zehen.
Ja.
Ja, die Zehen stehen für alles, was Nacken, Hals, Kopf betrifft. Da sind auch die Sinnesorgane drinnen. So wie die Zehen zum Beispiel gekrümmt sind oder sind sie gerade, neigen sie sich in eine gewisse Richtung. Wo gibt es Hornhaut? Wie ist der Nagel geformt? Das alles und viel mehr sagt mir zum Beispiel, hat der Mensch Verspannungsthemen? Neigt er zu Kopfweh oder Migräne? Wie denkt er auch in gewisser Hinsicht?
Ganz dumme Frage. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, woran erkennst du, okay, der Mensch könnte Kopfweh oder Migräne haben? Wie schauen da die Zehen aus?
Einerseits kann die große Zehe ein bisschen gekippt sein, zu den anderen Zehen ziehen. Das ist immer so ein Zeichen, da ist Spannung drauf, ja, weil von alleine wandert die Zehe nicht in die Richtung. Zum Beispiel ein sehr gewölbter großer Zehennagel ist auch oft ein Hinweis, dass der Mensch quasi zu wenig Platz im Kopf hat.
Kopfweh also Zehen hat. Sind generell der Kopfbereich, alles was da
genau, ja,
zu so lesen ist. Und was gäbe es denn da noch so für Entsprechungen? Also wenn du so einen Fuß vor dir hast, du hast Hornhaut angesprochen, ja, was genau würde das bedeuten?
Meistens ist es, dass in einem Bereich sehr viel Schwere zum Beispiel dabei ist. Wenn es zum Beispiel im Fußballen, ja, wenn ich da harte Haut habe, der Bereich steht für meine Entscheidungsfreudigkeit oder auch wie ich Dinge umsetze. Ist da viel Hornhaut drauf? Es ist ganz schön zäh für die Person, ja, Dinge zu Ende zu bringen oder Entscheidungen zu treffen. Mhm. Die Ferse ist so ein Klassiker, wo man oft Hornhaut sieht, ja. Da ist ganz viel Halten oft im Becken. Kann im unteren Rücken sein, kann aber auch ein Hinternzusammenkneifer sein, ja, je nachdem, wo die Hornhaut ist, wie tief sie ist,
was ist
wie
ausgeprägt. Ein Hinternzusammenkneifer? Das ist jemand, der Gefühle nicht loslässt?
Oder? Nein, das ist einfach, jeder Mensch hat so Muster, die er sich angewöhnt hat über ein
oder
Leben.
Oder kneift er tatsächlich den
der Hintern zusammen? Der kneift den Hintern zusammen, damit er durch eine Situation durchkommt. Ja?
Das heißt, der Körper verspannt irgendwo und ist eben nicht im Fluss, wenn man so will.
Genau.
Ja? Und dadurch entstehen dann auch Blockaden.
Absolut. Wir alle haben Themen. Also es gibt keinen Mensch, der keine Muster hat. Das ist einfach so. Das gibt es nicht. Weil es unterschiedliche Bewältigungsstrategien einfach gebraucht hat bei jedem, um durch Schmerz durchzukommen, um mit Enttäuschungen oder Verlust umgehen zu können oder andere Erlebnisse, die vielleicht auch durchaus dramatisch sein können. Mhm. Und bei jedem hat es einfach ein sehr individuelles Muster, welche Bereiche im Körper sich anspannen und festhalten, damit ich dieses Gefühl, vielleicht diese Angst, die da mitkommt, nicht spüren muss.
Mhm.
Und viele Menschen entwickeln eine regelrechte Angst vor der Angst, weil sie das auf gar keinen Fall spüren wollen. Ja? Und dann machen sie den Bauch zu und das Zwerchfell, weil die Gefühle, die kommen aus dem Bauch. Ja? Wer schon einmal Wut gespürt hat, weiß, das kommt aus dem Becken, das kriecht richtig hoch, das brodelt und will seinen Weg wie eine Fontäne nach oben irgendwie nehmen. Aber auch die Angst kommt aus dem Bauch. Ja? Und da machen dann viele das Zwerchfell zu, stoppen die Atmung, machen Schultern, Nacken fest. Vielleicht zur Sicherheit noch das Kiefer, weil es könnte was rauspurzeln, das nicht rauspurzeln sollte. Ja? Und zacke, kam schon ein schönes Muster, das unter Umständen auch so viele Verspannungen mit sich bringt, dass man dann auch auf Kopfweh hat oder eben auf das Innenohr eine Auswirkung hat. Und dann haben wir auch eine schöne Begleiterscheinung wie Tinnitus.
Darf ich da ganz kurz nach, hochspannend, ja. Hilfst du deinen Klienten dann, diese Gefühle, die sie eigentlich verdrängen wollen oder krampfhaft zurückhalten, wieder zu spüren? Mhm. Aber ist das nicht, kann das nicht sehr, das erst recht dann beängstigend sein? Also wenn ich versuche, das zu unterdrücken und auf einmal kommt das dann hoch, das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Also ich möchte mal eins sagen, ich helfe nicht. Wir helfen unseren Klienten nicht. Wir unterrichten und zeigen ihnen, was in ihrem Körper passiert. Sie haben sich ja selbst meistens, also es passieren immer Unfälle und Dinge, wo man nichts dafür kann, oder es gibt auch Erbkrankheiten, aber im Normalfall bringt man sich selbst dahin, wo man gerade steht, ja, mit allen seinen Schmerzen, Verspannungen und Themen. Das ist, ich kann nicht zaubern, ja, ich helfe nicht, ich zeige, was machst du, und ich zeige aber auch, wie kann ein Weg daraus sein. Für alles, was man selber macht, kann man auch selbst wieder lösen.
Du sprichst da stark die Eigenverantwortung
an. Absolut, ja. Das ist, ich gebe maximal Hilfe zur Selbsthilfe. Und jeder Mensch, also wie gesagt, wenn jemand kommt und glaubt, ich lege die Hand auf und das war's, dann muss ich ihn enttäuschen. Ich heile nicht. Ja. Das, was ich mache als Greenberg-Praktikerin und genauso meine Kollegen, ist, wir versuchen, die Selbstheilungskräfte im Körper wieder zu aktivieren. Und deswegen versuchen wir, den Menschen zu zeigen, wenn Angst kommt, dann ist der ganze Körper mit dabei. Dann machst du dazu, dazu, dazu. Ja? Und das alles führt zu Verspannungen. Und deswegen kann die Energie und damit auch diese Selbstheilungskraft nicht frei im Körper fließen. Erst wenn man sie darauf hinweist, ihnen einen Weg zeigt, auch durch Berührung in dem Fall auch, ja, sie unterstützt dabei, dieses Muster ganz klar zu spüren und ihnen auch klar macht, in welchen Situationen kommt das, welche Trigger gibt's, ja, die das auslösen können, wo im Alltag, ich bin ja nicht immer mit dabei, die sind ja maximal eine Stunde oder ein bisschen mehr eben in der Woche bei mir, aber im Alltag musst du selbst darauf achten, dass in dieser Situation dein Muster losgehen kann. Mhm. Und das, was du bei mir am Tisch oder in meinem Raum lernst, das kannst du mitnehmen und zum Anfang einmal versuchen, ja, das einzubauen und zu schauen, wie gelingt dir das. Mhm. Und je öfter wir das machen, dieses Muster erlebbar machen, und da muss er nicht allein durch, ich bin ja jetzt da. Ja, wir sind ein Team, wir einigen uns gemeinsam auf ein Ziel, wir wissen genau, worauf wir hinarbeiten. Und damit, dass wir da gemeinsam durchgehen, dass er nicht oder sie nicht allein ist damit und sie aber merkt, wenn ich nicht zumache, wenn ich alles loslasse, was dieses Muster angeht, dann fließt diese Angst zwar wie eine Welle durch mich durch, aber da passiert nichts Schlimmes.
Was ich da ganz stark raushöre, ist, dass die Anregung zur Heilung in dem Fall überhaupt nicht über den Verstand geht, im Sinn von, ich begreife mein Problem und analysiere es, sondern eigentlich komplett übers Fühlen. Ich kann die Angst fühlen und es passiert mir nichts. Und das kann ich mir vorsagen oder auch glauben, aber ich werde es vielleicht erst verinnerlichen, wenn ich es mal gespürt habe. Würdest du das so sagen?
Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Und es ist für mich auch immer im Vorfeld wichtig, wo steht der Mensch gerade? Ist er in medizinischer Behandlung? Hat er einen Psychologen, mit dem er regelmäßig Kontakt hat bezüglich einem Thema? Weil manchmal reicht das. Es gibt Menschen, die sind auch von ihrem Grundpotenzial sehr kopflastig. Und da reichen dann Denkanstöße, die ihnen ein Psychologe, ein Psychiater gibt, aus, damit sie selbst eine Lösung finden. Mhm. Ich habe aber auch genug von diesen Kopfmenschen bei mir, die zwar alles wissen über ihre Muster, alles wissen über ihre Geschichte, warum das da ist, wer schuld ist, warum auch immer, aber nicht wissen, wie sie es loswerden können. Und da hilft der Zugang über den gesamten Körper. Wir Greenberger teilen den Körper nicht in Kopf und Rest. Für uns ist das alles eins. Wir haben eine Verstandesebene. Es gibt eine Handlungsebene, eine emotionale Ebene und eine Bedürfnisebene, die alle gleichwertig sein sollten. Das haben wir nur irgendwie verlernt. Mhm. Und wir versuchen, diesen ganzheitlichen Zugang zum eigenen Körper wieder zu befreien, zu etwas Natürlichem zu machen. Keine Angst zu haben vor dieser Intensität, die es manchmal auch gibt, wenn man seinen Körper wieder richtig spürt. Mhm. Weil, seien wir sich ehrlich, ich habe meinen Körper früher nur gespürt, wenn er wehgetan hat. Und jetzt habe ich eine Bandbreite an Möglichkeiten und Empfindungen, je nachdem, wie es meinem ganzen Körper gerade geht. Ja? Und das ist echt schön.
Mhm. Ich glaube, ein wesentlicher Grundsatz ist ja auch die Aufmerksamkeit, die man dem Körper eben schenkt, dann auch im Alltag. Was würdest denn du sagen, wo sind die Grenzen der Methode?
Es gibt, ja, die Grenzen sind natürlich, wenn etwas kaputt ist, kann man, ich kann keine gerissenen Bänder zusammenflicken. Ich kann keine Tumore verschwinden lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt keine Grenzen, aber es gibt sie. Mhm. Ich kann manchmal ein Gefühl haben, dass man irgendwo hinschauen muss, sich vielleicht die Schilddrüse anschauen lassen muss oder vielleicht ein Mangel irgendwo ist. Aber da muss ich die Leute zu einem Arzt schicken und sagen, bitte lass das abklären. Mhm. Wenn wir dann wissen, womit wir es zu tun haben, ist es auch dann viel einfacher, klarer an einem Ziel zu arbeiten. Mhm. Ja? Aber da gibt es auf jeden Fall Grenzen. Und das andere ist eben auch die Eigenverantwortung, die du schon angesprochen hast. Ich kann nicht zaubern. Wenn ein Mensch nicht den absoluten Willen hat, etwas in seinem Leben zu verändern, das ihn einfach bremst und behindert, limitiert und nicht bereit ist, selbst was dafür zu machen, zum Beispiel zu Hause Übungen zu machen, um selbstständig auch an den Bereichen zu arbeiten, die gerne zumachen oder verspannt sind, selbst nicht trainieren möchte.
Das heißt, man muss schon auch daheim weiter üben ein bisschen.
Es kommt sehr darauf an. Ja.
Das wäre überhaupt jetzt eine wichtige Frage. Wie oft muss ich einen Greenberg-Praktikerin konsultieren? Wie viele Sitzungen sind notwendig, damit sich was Entscheidendes ändert? Ich glaube, eine Sitzung dauert ja so im Schnitt knappe Stunde.
Im Großen und Ganzen, die meisten meiner Kollegen machen 60-minütige Sitzungen. Ich selbst habe mich letztes Jahr dazu entschieden, auf 75 Minuten zu gehen, weil ich einfach genug Zeit haben möchte, für meine Klienten auch zu besprechen, was gerade los ist, auch genug Zeit haben möchte zu arbeiten. Sie sollen dann auch noch 10 Minuten rasten, um das, was sie erlebt haben, einfach auch körperlich gut verarbeiten zu können, auch sacken lassen zu können.
Und wie oft?
Es ist sehr eben vom Thema abhängig. Es kommen Leute, die haben ein sehr konkretes Schmerzthema. Da sagt man, okay, machen wir mal 4 bis 5 Sitzungen nur zu dem Schmerz. Und das reicht dann oft auch. Ja? Und da sehen wir uns einmal in der Woche. Und dann schauen wir mal, was sich getan hat. Ja? Oft ist es dann deutlich besser oder vielleicht sogar komplett weg. Wunderbar. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema hat, das man seit der Kindheit etabliert, Muster, die zu einem Monster wachsen, weil man einfach immer und immer wieder in ähnliche Situationen kommt, die das Muster erwecken. Und das ist wie, ich gehe pumpen ins Fitnesscenter, ich trainiere immer dieselben Muskeln. Das wird dann einfach mehr.
Du hast es ja vorhin schon erwähnt, das sind dann auch diese posttraumatischen Belastungsstörungen zum Beispiel, oder? Wo einen so etwas Erlebtes nicht loslässt, wo man belastende Erinnerungen vielleicht hat, aus frühester Kindheit, ja? Ich meine, wo klassischerweise man sagt, da sollte eigentlich Psychotherapie helfen.
Ja.
Kann vielleicht auch, aber wenn nicht oder wenn, dann wäre die Greenberg-Methode hier eine Methode, die vielleicht eben über die Gefühlsebene oder um den ganzen Körper mit einzubeziehen, dass man da auch vielleicht oft schneller auf den Punkt kommt. Das müssen jetzt auf gar nicht ganz große Traumen sein und große Verletzungen. Du hast mir mal erzählt, jede kleine Verletzung ist im Gewebe gespeichert. Wie kann man sich das vorstellen?
Also zuallererst möchte ich sagen, es gibt ganz oft Fälle, wo eine Psychologin, Psychotherapeut, wie auch immer, und ich mit meiner Arbeit zum Beispiel uns super ergänzen, weil wir sehr konkret über die Kopfebene an genau diesem selben Ziel arbeiten wie ich über den restlichen Körper, über den gesamten Körper.
Das passiert oft, dass Psychotherapie parallel zu.
Absolut, ja. Eben, es gibt ja auch genug, je nachdem, was das für ein Krankheitsbild ist oder welches Thema es ist, sind ja die Leute auch in medizinischer Behandlung. Und das ist ganz wichtig, dass ich weiß, was ist beim da eben gerade los, welche Behandlungen gibt es gerade, werden Medikamente genommen, zum Beispiel, wenn jemand Psychopharmaka nimmt, ja. Es ist ein bisschen schwierig, Körperarbeit zu machen, weil man einfach nicht hundertprozentig da sein kann.
Und durchkommt dann, ne?
Genau.
Aber du hast es eh selber, das ist vielleicht auch ganz klar und vielleicht auch die Grenze. Du sagst ja, hast gesagt, die Greenberg-Methode erhebt nicht den Anspruch zu heilen oder eine Alternativmedizin zu sein oder auch eine Massagetherapie und auch kein Ersatz für Psychotherapie,
Nein.
sondern eben eine Ergänzung. Und auch nicht jetzt für Menschen, die an lebensbedrohlichen oder sehr, sehr schweren Erkrankungen leiden. Da ist klar, man braucht die Schulmedizin. Und sie hat auch jetzt keinen ideologischen oder mystischen Hintergrund. Nein. Und ich sage das vor allem deshalb, weil wir haben noch gar nicht über den Gründer auch gesprochen, Abi Grinberg. Mhm. Dem Tode ist ja noch relativ jung. Ja. Der hat die in den 80ern etabliert. Mhm. Und über ihn weiß man eigentlich relativ wenig.
Ja, der Avi ist mittlerweile auch in einem sehr reifen Alter.
Aber hast du ihn persönlich kennengelernt?
Noch nicht, nein. Wir sind Facebook-Freunde. Er unterrichtet nur noch sehr wenig. Ja, mhm. Und er arbeitet auch nur noch mit sehr, sehr komplexen Fällen.
Aber er war ja, vielleicht, dass man es kurz erklären, genau. Ich glaube, er war Sanitäter. Und
ja, er war eigentlich in den 70ern sowas wie ein Heiler in Israel. Und er ist so ein wahnsinnig neugieriger, wissensdurstiger Mensch. Er hat sich einfach selbst weitergebildet, hat alle möglichen Praktiken und Therapien auch ausprobiert, hat zum Teil, glaube ich, mit einem Urvolk zusammengelebt, um vom Medizinmann zu lernen. Also er hat irgendwie so ein Best-of-Körpertherapie zusammengestöpselt über die Jahre und etwas sehr Zeitgemäßes geschaffen, ja, wo es wirklich darum geht, Menschen in ihrem Leben, da wo sie jetzt stehen, so zu nehmen, wie sie sind und damit zu arbeiten, was da ist. Und ohne Hokuspokus, ohne Tralala, es ist eine sehr pragmatische Arbeit. Mhm. Ja.
Und ich möchte noch mal ganz kurz, weil da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift, auf diese posttraumatischen Belastungsstörungen oder auf das zurückkommen, dass so quasi diese Verletzungen, dass das alles in unserem Gewebe gespeichert ist. Und da sind wir jetzt, wie man sich das vorstellen kann, weil das ist für mich so unvorstellbar.
Ja, es ist auch, ich muss ehrlicherweise sagen, die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, das war fast ein bisschen beängstigend, was da alles manchmal hochkommt. Ja. Ich fange jetzt einfach mit einem ganz kleinen Punkt an, aus meinem Leben. Ich habe eine kleine Impfnarbe, eine Pockennarbe, die ist bei mir auf der Schulter statt auf dem Arm. Und wir entstören auch Narben bei der Methode. Und bei der Arbeit hat sich das so angefühlt, die Narbe war irgendwie nur... Jeder kann sich vielleicht noch erinnern, als er die Corona-Impfung zum Beispiel bekommen hat, wie es sich anfühlt, wenn die Nadel ins Gewebe fährt und dann dieses Serum ins Gewebe einbringt, dieses Brennen. Mhm. Und bei diesem Training vom Entstören denke ich mir, meine Güte, das fühlt sich genauso an. Dieses Empfinden war in der Narbe einfach noch gespeichert. Und dann erlebt man das einfach noch einmal durch, ja, und versucht diese Narbe, weil es ist ja, Narbe bedeutet einfach, es ist nicht mehr durchblutet, es ist eher totes Gewebe. Ja, man versucht dann die Durchblutung wieder anzuregen, um aus dem toten Gewebe wieder durchblutetes, lebendiges Gewebe zu machen und einfach etwas abzuschließen. Ja, der Körper hat sich das gemerkt, 1:1, wie sich das angefühlt hat. Okay, lass mal los, hacken wir ab. Das war jetzt ein kleines Beispiel.
Vor allem das ist ja wirklich ein Peaks. Da gibt es ja ganz andere Narben. Oh ja. Ich denke auch da Kaiserschnitt. Das ist bei mir selbst eine Blindennarbe entdeckt.
Also ich habe.
Aber das sind ja die körperlichen Verletzungen eigentlich.
Ja.
Mich hat interessiert, wie seelische Verletzungen im Körper oder im Gewebe gespeichert werden.
Vielleicht bleibe ich dann bei mir. Ja. Mit 15 ist mir etwas passiert, das ein Trauma ausgelöst hat. Wie ich halt bin, habe ich 12 Jahre damit gelebt, als wäre es nie passiert. Mein Körper jedoch hat ganz genau gewusst, dass da etwas passiert ist, was nicht in Ordnung war. Und ich habe ab dem Zeitpunkt Probleme gehabt, immer alles, was Becken betrifft, Entzündungen, Harnwegsinfekte.
Das war, ich glaube, wir können sagen, ein sexueller Übergriff.
Genau, ja. Und das aber auch eben meine Beziehung zu Männern, zu Vertrauen, das hat ganz viel verdreht in meinem Kopf. Mhm. Da ist auf einmal diese Naivität, diese Kindlichkeit, es ist mir viel genommen worden damals. Und eben vieles Neues ist erblüht. Muster, und
Angst wahrscheinlich.
Angst, ja. Wahnsinnig viel. Mhm. Eigentlich so ein extremer Verteidigungsmechanismus, ja. Mhm. Und eben ein sehr verquerter Zugang zu Männern und Sexualität. Also fallen lassen war für mich lange Zeit kaum möglich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss da sein. Ich muss merken, wenn Gefahr droht.
Wachsam sein.
Absolut, ja. Mhm. Deswegen, ich schlafe auch deswegen manchmal schlecht, weil meine Ohren immer offen sind.
Mhm. Absolut verständlich.
Und das hat einfach viele Dinge mit sich gebracht. Mhm. Ich habe es aber, wie ich halt so bin, gut verdrängt. Und mit Ende 20 war es dann so, dass ich nicht nur die Branche gewechselt habe, sondern auch, dass mein Körper gesagt hat, du willst nicht hinschauen, du wirst hinschauen. Und er hat mich abgeschaltet. Statt einem Unterleib hatte ich ein großes schwarzes Loch, ohne Empfindung. Es war einfach alles weg. Ich habe es gewaschen, ich habe nichts gespürt. Mhm. Ich war damit auf der Toilette, ich habe nichts gespürt. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich eine Ahnung hatte, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein. Und ich habe mir dann auch Hilfe gesucht. Habe dann eine 3-jährige Traumatherapie gemacht, über den Kopf, ja. Hat mir auch geholfen.
War das eine Psychotherapie?
Genau, mhm. Ja. Und ich habe aber dann, keine Ahnung, wie Mitte 30 mit einer Freundin gesprochen und gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe verziehen, so gut ich konnte. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann dazu. Ich kann irgendwie damit leben, aber ich habe das Gefühl, mein Körper sieht das anders. Weil ich einfach wieder Thema hatte mit Blasenentzündungen. 11-mal Antibiotika in 12 Monaten. Es war ein Wahnsinn. Und die sagt zu mir, du, ich kenne da jemanden, die macht Körpertherapie. Wenn die herausfinden kann, ob da noch was da ist, also ich würde die empfehlen. Und ich habe das dann gemacht. Das waren meine ersten Erfahrungen mit der Greenberg-Methode. Mhm. Ein relativ alter Hase, die Veronika macht das schon seit über 20 Jahren.
Du hast ja immer noch Kontakt zu dieser
Praktikerin. Ja, 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 ich habe erst am Wochenende einen Workshop bei ihr gemacht zum Thema Herzschmerz, war sehr, sehr spannend, ja.
Herzschmerz im Sinne von Liebeskummer, oder?
Nein, auch, es ist alles, was das Herz verletzt. Ich habe meinen Papa vor einem halben Jahr verloren. Das ist eigentlich so der Schmerz, der gerade am präsentesten ist, ja, und der tut weh im Herzen.
Mhm. Das darf ja auch so sein.
Das darf so sein und es wäre sehr heilsam, aber es geht darum einfach, was bedeutet das für einen sehr persönlich. Ja, und auf jeden Fall, damals bin ich halt zu ihr gegangen und habe ihr auch erzählt, warum ich da bin. Und sie schaut mich an und sagt, irgendwie stört dich das gerade jetzt so in deinem Leben, so das Thema? Sage ich, naja, im Moment geht's eigentlich. Sagt sie, ja, weil ich habe das Gefühl, du hast eher ein anderes Thema, gerade was akut ist. Und ich sage, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Stress in der Arbeit. Mhm. Und dann haben wir ein paar Sitzungen zu Stress und Stressbewältigung gemacht. Und das hat mir gut getan. Und ich war damals schon fasziniert von dieser Mischung, ja, sie redet mit mir, sie schaut sich die Füße an, sie drückt da ein bisschen, sie weiß ganz genau, wo sie hingreifen muss, wo ein Muskel angespannt ist und sie hat mir gezeigt, wie ich den Muskel selbst auslassen kann. Ja, nicht massieren und hoffen, dass es besser wird, sondern nein, da tut's weh. Mhm. Also auch dieses Arbeiten mit Schmerz war etwas komplett Neues. Wir versuchen ja Schmerz um Gottes Willen zu vermeiden, wo es geht, aber das ist ehrlicherweise eines der wichtigsten Pfeiler.
Du konntest dieses Trauma dann auch auflösen eben mit?
Also nicht damals. Das ist dann wieder aufgetaucht, während ich in der Ausbildung war. Mhm. Und da waren sehr spannende Sitzungen dabei, wo ich fast den Tisch zusammengetreten habe, weil auf einmal so viel Wut und Gewalt da war, ja, die im Körper gespeichert waren, die ich nicht rauslassen habe. Ich habe alles verdrängt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist, weil mein Kopf und mein Körper haben mich damals geschützt, indem sie sich abgeschalten haben.
Aber das ist nicht so, dass man das nochmal durchlebt, diese Situation?
Nein, da geht es eher um das, was im Körper gespeichert ist. Mhm. Ja. Und da ist einfach viel Gewalt passiert. Da ist vieles an Angst und an
ja, du warst wehrlos, ne?
Ich war ohnmächtig, ja. So war es. Ja. Ja. Er hat mich betrunken gemacht, ich war weg. Ja. Mhm. In Wahrheit hätte ich vermutlich mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gehört. Ich jung, naiv, keine Ahnung. Da hast du noch was. Und,
ich finde es auch sehr mutig von dir, über das zu reden. Und ich finde es aber auch sehr wichtig, weil, wie wir wissen, sind diese Gewaltthemen aktueller denn je.
Leider,
was du jetzt auch sehr schön beschrieben hast, ist so ein bisschen ein Einblick, was der Grinberg-Praktiker, was die Praktikerin macht während so einer Sitzung, was da alles passieren kann. Da jetzt unsere Zeit aber schon so fortgeschritten ist, möchte ich noch mal kurz auf den Anfang, auf diese Fußanalyse kommen, weil du ja unseren Besucherinnen beim Event Kunst der Balance eben in einem Workshop Fußanalysen anbietest,
genau,
wo sie auch erfahren können, wie sie im Leben stehen. Und ich habe das ein bisschen, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, aber es ist natürlich, orientiert sich schon ein bisschen an den Reflexzonen der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Du liest ja in den Füßen wie in einem Buch. Vielleicht magst du selber ganz kurz sagen, warum man da schon in 10 Minuten etwas über sich erfahren kann.
Ja, weil in Wahrheit die Füße wirklich wie ein Spiegel von einem Menschen sind. Ja. Mhm. Alles, was es so an wichtigen Grundthemen geben kann, sind bis zu einem gewissen Grad abgebildet in den Füßen. Stell dir jetzt einfach vor, du bist ein sehr gestresster Mensch, der immer in Termindruck ist, der viel durch die Gegend läuft, der sehr bestimmt ist. Der hat einen ganz anderen Gang drauf, zum Beispiel als ein Teenager, der noch nicht weiß, was hingeht, der schlurft mehr durch die Gegend, ist versunken in seinem Handy und kann froh sein, wenn es ihm nicht gegen irgendeine Laterne knallt, weil es übersieht. Also das sind ganz unterschiedliche Informationen, die wir über unseren Gang, über unsere Stehen an die Füße abgeben. Ja? Also Unsicherheit zum Beispiel kann bedeuten, dass die Leute anfangen, sich auf die Seite zu kippen. Ja, manche bewegen sich einfach eher auf den Fußballen und den Zehen und bringen ihre Basis, die Ferse,
aber
gar nicht auf den Boden.
Aber die Menschen nicht beim Gehen,
nein,
sondern man sitzt.
So kommen ehrlicherweise die Informationen auf den Fuß. Ja?
Mhm.
Und ich schaue mir die Füße an und sehe dann, okay, da ist eine Hornhaut, es gibt bestimmte Linien in einem Bereich, da ist ein Knick. Da ist es sehr voluminös, sehr heiß, sehr angespannt. Ui, da ist viel Anstrengung da. Ja? Oder wie schauen einem die Zehenbeeren zum Beispiel aus? Ist man eher visuell veranlagt? Haben die Ohren gerade einen Stress?
Also viel Spannendes, was man eben über die
extrem
Füße schon sieht,
ja,
und
ja,
auch vielleicht, ob ein Thema aufpoppt,
genau,
oder nicht. Also wenn Sie das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen Sie zum Kunst der Balance Event und mit etwas Glück in einen Workshop von Waltraud Brenner. Waltraud, vielen, vielen Dank für dieses extrem spannende Gespräch, für deinen Besuch hier, für die wirklich faszinierenden Einblicke in die Grinberg-Methode. Ja, ich sage danke fürs Kommen und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir sehen uns beim Event und sage einfach bis bald und auf Wiederhören.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.